Wir wollen nochmal das Matthäusevangelium aufschlagen und heute Abend die ersten Verse aus Kapitel 25 lesen. Matthäus 25 ab Vers 1. Dann wird das Reich der Himmel 10 Jungfrauen gleich werden, die ihre Lampen nahmen und ausgingen dem Bräutigam entgegen. 5 von ihnen aber waren töricht und 5 klug. Denn die Törichten nahmen ihre Lampen und nahmen kein Öl mit sich. Die Klugen aber nahmen Öl mit in den Gefäßen zusammen mit ihren Lampen. Als aber der Bräutigam noch ausblieb, wurden sie alle schläfrig und schliefen ein. Um Mitternacht aber erhob sich ein lauter Ruf: Siehe, der Bräutigam, geht aus ihm entgegen. Da standen alle jene Jungfrauen auf und schmückten ihre Lampen. Die Törichten aber sprachen zu den Klugen: Gebt uns von eurem Öl, denn unsere Lampen erlöschen. Die Klugen aber antworteten und sagten: Keineswegs, damit es nicht etwa für uns und euch nicht ausreiche, geht lieber hin zu den Verkäufern und kauft für euch selbst. Als sie aber hingingen, um zu kaufen, kam der Bräutigam, und die, die bereit waren, gingen mit ihm ein zur Hochzeit. Und die Tür wurde verschlossen. Später aber kommen auch die übrigen Jungfrauen und sagten: Herr, Herr, tu uns auf. Er aber antwortete und sprach: Wahrlich, ich sage euch, ich kenne euch nicht. Wacht also, denn ihr wisst weder den Tag noch die Stunde. Soweit wollen wir für heute Abend aus dem Wort Gottes lesen. Wir haben gesehen, dass der Jesus eine letzte Rede in diesem Matthäusevangelium hält. Es sind also sozusagen letzte Worte des Herrn Jesus. Es endet damit, dass es heißt in Kapitel 26, es geschah, als Jesus alle diese Reden vollendet hatte. Der Ausgangspunkt war der Tempel und der Eindruck der Jünger vor diesem Gebäude. Und sie stellen Fragen und der Jesus beantwortet die Fragen in einem viel umfänglicheren Maß, als die Fragen das implizieren. Und wir haben dann gesehen, ich kann das nicht alles wiederholen, dass dieser mittlere Teil dieser dreiteiligen Rede einen besonderen Charakter trägt, weil es drei Gleichnisse sind. Und wir haben diese drei Gleichnisse überschrieben mit zwei Verben: dienen und erwarten. Wir sind noch hier und das hat diese zwei Punkte für unser Leben: dem Herrn dienen und den Herrn erwarten. Und das ist die Botschaft für uns in diese heutige Zeit hinein. Dass wir wirklich, wie wir das gestern in dem ersten Gleichnis gesehen haben, diesen Dienst ausüben und am Arbeiten dran, haben wir uns hier im Ruhrgebiet erinnert, gefunden werden. Das bedeutet natürlich nicht, das wollte ich noch gerne ergänzen, dass wir jetzt gar nicht mehr Feierabend machen können. Wir müssen ja irgendwie dranbleiben, ja? Oder vielleicht gar nicht mehr in den Urlaub fahren oder was auch immer noch unsere Dinge sind. Das ist nicht gemeint. Es geht um unsere Haltung und das ist einfach noch eine wichtige Ergänzung bei diesen Gleichnissen. Sie haben streng genommen nicht diesen Charakter des ersten und dritten Teiles, der mehr prophetische Linien aufzeigt, sondern in diesem mittleren Teil geht es um einen sittlichen Charakter und die Betonung liegt auf meinem Inneren, auf meinem Herzen, auf meiner Haltung. Wir haben gesehen, dass es sehr wichtig ist,
dass das erste Gleichnis den Dienst nach innen schildert. Also die Aufgabe in der Dienerschaft, wie es hier ausgedrückt wird, wir könnten auch sagen im Haus Gottes, in der Christenheit, vielleicht noch besser in Bezug auf diese Gleichnisse, wir werden das Gleiche sehen, zu arbeiten. Und wir werden, wenn er schenkt, morgen sehen, dass es auch einen Dienst nach außen gibt. Und in dieser Mitte steht jetzt, und das ist einfach ein wunderbares Thema, den Herrn erwarten. Der Jesus verbindet das, indem er nämlich mit diesem Wort anknüpft, dann wird das Reich der Himmel 10 Jungfrauen gleich werden. Also er zeigt jetzt an, dass es etwas, eine Entwicklung, eine Veränderung gibt im Reich der Himmel. Und wir wollten, habe ich euch ja versprochen, uns noch kurz ein wenig unterhalten darüber, was ist überhaupt Reich der Himmel. Und ich empfehle sehr, auch andere Übersetzungen mal zu lesen, auch wenn die Elberfelder eine gute Übersetzung ist. Nur man muss natürlich dann immer schauen, ob die Übersetzung auch gut ist. Und hier an dieser Stelle oder bei dem Ausdruck Reich der Himmel hat Luther leider Himmelreich übersetzt. Und das ist nicht ganz glücklich. Denn bei diesem Ausdruck Reich der Himmel, das wird nur von Matthäus verwendet, müssten wir eigentlich eher noch davor schalten, Königreich der Himmel. Denn eigentlich, oder nicht eigentlich, es bedeutet Königreich. Und dieses Königreich ist eben nicht im Himmel, sondern ist hier auf der Erde. Und damit die Kinder das auch gut verstehen, dieses Wort benutzen wir manchmal auch. Zum Beispiel, wenn eine Mutter einem anderen das Haus zeigt und auf einmal das Zimmer des Jungen auftut und sagt ganz schnell, übrigens, das ist das Reich von dem und dem. Dann will sie nämlich damit ausdrücken, wenn das mein Reich wäre, würde es da nicht so aussehen. Also ein Bereich, wo Herrschaft ausgeübt wird. Das ist Reich. Und warum reicht der Himmel? Weil der König auf die Erde gekommen ist, Matthäus, Thema König, und verworfen wurde und jetzt in den Himmel zurückgekehrt ist, aber das Reich ist auf der Erde zurückgeblieben, aber der Herrscher, der König ist abwesend, reicht der Himmel. Wir könnten ganz einfach sagen, das ist der Bereich heute, wo Christenheit besteht. Das Interessante ist aber, ohne einen Herrscher, der anwesend ist. Aber wir sollten so leben, als wenn er da wäre. Ich bin nochmal bei euch Kindern. Stellt euch vor, eure Eltern, wir hatten das gestern schon mal das Thema, fahren weg. Und die Nachbarn sind jetzt sehr interessiert daran, wie die Kinder wohl sich verhalten, wenn die Eltern nicht zu Hause sind. Und sie wundern sich und denken, das kann doch gar nicht wahr sein. Es läuft genauso ab, als wenn die Eltern zu Hause wären. Also, die wollen am liebsten bei euch im Keller nachgucken, ob die Eltern nicht in den Keller gegangen sind, weil sie können sich das gar nicht vorstellen, dass in Abwesenheit der Eltern alles unverändert weiterläuft. Und das spricht jetzt sehr zu unserem Herz. Denn leider ist es in der Christenheit nicht so geblieben. Wie ist es in meinem Leben? Wie ist es in deinem Leben? Sind wir uns wirklich dessen bewusst, dass wir uns in dem Reichbereich aufhalten, wo Christus, wo der Jesus herrscht? Das ist eine Frage. Und wir sehen hier jetzt, dass der Jesus, und das ist jetzt wunderbar, mit ein paar Federstrichen etwas skizziert, wie man es besser nicht skizzieren kann. Und das ist jetzt noch ein weiterer wichtiger Aspekt, wenn wir uns über Gleichnisse unterhalten. Die Gleichnisse, die der Jesus benutzt, verfolgen eine Linie. Und wenn wir das nicht beachten, kommen wir in Probleme. Hier ist ja gar keine Braut. Was machen wir denn jetzt? Wir sind doch eigentlich Braut, oder? Das scheint irgendwie komisch zu sein. Seht ihr? Wir müssen die Linie erfassen. Und das ist jetzt hier wichtig. Der Herr Jesus zeigt jetzt eine orientalische Hochzeit. Und im Orient war es im Sommer sehr warm. Und es gab keine Klimaanlage. Und deswegen hat man abends spät, manchmal sogar erst nachts geheiratet, als es kühl wurde. Aber es gab im Orient auch keine Laternen und keine Taschenlampen. Also wurde der Bräutigam mit Lampen von Jungfrauen begleitet, um dann in dem Hochzeitssaal Licht zu haben. Also erstmal auf dem Weg, aber dann auch im Hochzeitssaal. Und dazu waren Jungfrauen, die ihn begleiteten und die sozusagen auf dem Weg warteten und dann immer dazu stießen, um dann in den Hochzeitssaal einzugehen. Das ist das Bild. Ganz einfach zu verstehen. Aber jetzt wollen wir das natürlich auf uns übertragen beziehungsweise zeigen, was die Bedeutung für uns im Reich der Himmel für die Christenheit ist. Und ich möchte jetzt vier Dinge zeigen, die entscheidend sind. Erstens benutzt der Jesus den Ausdruck Jungfrau. Und in diesem Wortstamm steckt das Thema der Absonderung. Das ist der erste wichtige Aspekt in diesem Gleichnis für uns. Trennung von der Welt. Absonderung ist nie ein Mittel zum Zweck, sondern Absonderung ohne einen Zweck ist sogar hochgradig gefährlich. Die Sprüche sagen, wer sich absondert, trachtet nach einigen Gelüste. Das heißt, wer also einfach sagt, weg von etwas, das ist gefährlich. Man braucht ein Ziel. Und das Ziel ist ja hier ganz klar, der Bräutigam. Und dafür lohnt es sich, sich zu trennen. Und je weniger wir uns von der Welt trennen, umso weniger haben wir anscheinend verstanden, wer der Bräutigam ist. Ich muss doch einer Braut nicht sagen, du solltest dieses oder jenes jetzt lieber lassen, es droht bald die Hochzeit. Das ist für sie doch eine Selbstverständlichkeit. Welche Braut sagt denn, lieber Bräutigam, wir sind ja noch 40 Jahre verheiratet, vielleicht sogar 50, wer weiß, wie alt wir werden. Also die Verlobungszeit, die würde ich ganz gerne mit meinen Freundinnen und so verbringen, aber nicht mit dir. Komisch, oder? Und wir? Wir haben noch eine Ewigkeit mit dem Herrn vor uns, also können wir doch jetzt hier auf der Erde die kurze Zeit noch nutzen für die Ewigkeit. Ist das wahr in meinem Leben? Also getrennt von der Welt ist ein wichtiger Aspekt in der Erwartung des Herrn Jesus. Das zweite ist eben jetzt dieses, bereit zu sein für den Bräutigam. Egal wann er kommt, auch wenn es noch dauert, das ist nicht unsere Baustelle. Unsere Baustelle ist bereit sein. Das ist ein ganz, ganz wichtiger Aspekt. Und das erleben wir bei den Kindern ja auch sehr oft. Da wird ein Kind immer morgens mit dem Bus abgeholt. Und die Mutter sagt immer, du musst fertig sein, wenn der Bus kommt. Nö, der kann ruhig warten. Sagen dann ja schon mal die Kinder, oder? Der fährt sowieso nicht ohne mich. Das wäre eine Unverschämtheit. Noch einmal möchte ich sagen, Gleichnisse hier in diesen dreien haben die Verantwortung zum Inhalt und die Entrückung ist natürlich am Ende ein Akt reiner Gnade. Aber hier in den Gleichnissen, diesen dreien, steht der verantwortliche Teil vor uns und Gott, der Jesus, unterscheidet nicht zwischen der Entrückung und dem Kommen des Herrn mit den Seinen, sondern stellt dieses vor uns. Das Dritte ist, und das ist jetzt ganz, ganz wunderbar zu lesen, dem Bräutigam entgegen. Das möchte ich verbinden mit Sprüche 4, ich glaube Vers 18, schlagen wir vielleicht lieber mal auf, damit ich das richtig zitiere, dass das Glaubensleben eine Richtung hat, nämlich, da heißt es in Sprüche 4, Vers 18, der Pfad der Gerechten ist wie das glänzende Morgenlicht, das stets heller leuchtet bis zur Tageshöhe. Der Weg eines Gläubigen sollte dem Herrn entgegen wie ein Sonnenaufgang sein, immer höher. Und leider müssen wir sagen, oft gleicht das Glaubensleben eher einem Börsenkurs. Aber es sollte nicht so sein. Sondern es sollte eben eine Linie mit aufsteigendem Charakter sein, dem Herrn entgegen. Ein dritter wichtiger Punkt, den wir einfach mitnehmen wollen. Und ein vierter Punkt, Lampen. In dieser Zeit, wo wir getrennt sind von der Welt, wo wir bereit sind für den Bräutigam und ihm sozusagen entgegengehen, sollen wir für die Menschen um uns her ein Zeugnis sein. Der Philipperbrief drückt das so ähnlich aus, indem ihr scheinet, vielleicht schlagen wir es doch lieber auf, Philipper 2, Vers 15, glaube ich, ist das, inmitten eines verdrehten und verkehrten Geschlechtes. Genau, Philipper 2, Vers 15, untadelig und lauter seid, unbescholtene Kinder inmitten eines verdrehten und verkehrten Geschlechts, unter dem ihr scheint wie Lichter in der Welt. Ist das so? Das ist ja immer die Frage. Das ist also der Kern dieses Gleichnisses. Und wer kann das jetzt hier heute Abend nicht verstehen? Es ist die Sache unserer Herzen, nicht unseres Verständnisses. Das Wort Gottes ist leicht. Also, es gibt auch Stellen, die nicht so leicht zu verstehen sind. Also, ich habe auch noch genug Fragen, nicht, dass ihr denkt. Aber vom Kern her, vom Charakter her, kann man das Wort Gottes gut verstehen. Die Skizzierung des Herrn ist einfach. Dann benutzt der Jesus noch eine Zahl. Das ist jetzt sehr interessant. Und diese Zahl ist auch wieder gut zu verstehen. Wir müssen nur unsere Hände anschauen, ja? 2 mal 5. 10. Und die Zahl 5 ist auch eine Zahl, die in Gottes Wort mit der Verantwortung in Verbindung steht. Und die Verdoppelung ist meistens eine Verstärkung dessen, was Gott ausdrücken will. Verantwortung. Deswegen auch übrigens 10 Gebote. Seht ihr, Gott hat nicht 11 genommen, sondern auch 10, weil Gott stringent ist in der Auslegung seines Wortes. Also wir dadurch sein können, weil Gott uns einfach ein wunderbares Wort gegeben hat. Das ist einfach herrlich. Gott hätte es viel, viel komplizierter machen können. Von Gottes Seite aus, er ist haben über alles. Aber er hat ein Wort gegeben und da rühme ich ihn einfach, weil ich bin einfach. Man kann das verstehen. Göttliche Worte. Das ist unfassbar. 10. 2 mal 5. Und jetzt dürfen wir wieder ein Gleichnis nicht überdeuten, indem wir jetzt sagen, ist also diejenigen, die töricht sind und klug sind, ist das ungefähr die gleiche Masse? Oder waren das nicht am Anfang vielleicht mehr und so? Nee, das ist hier nicht Thema. Sondern die Verantwortung. Und er beschreibt, dass eine Entwicklung da ist, dass sich dieses Reich, der Bereich, wo der Jesus eigentlich herrscht, entwickelt zu einem gemischten Teil. Fünf Törichte, fünf Kluge. Wir werden gleich kommen, was der entscheidende Unterschied ist. Das hat der Jesus auch schon, ich hatte in Matthäus 13 am gestrigen Abend erwähnt, im Reich, in den Gleichnissen über das Reich der Himmel auch schon erwähnt. Da gibt es ein Gleichnis, wo die Jünger hinterher sagen, schlagen wir doch lieber mal kurz auf, das ist sehr interessant, und zwar in Vers 24 von Matthäus 13, da wird Samen gesät und Weizen, und dann kommt der Feind und sät Unkraut. Und interessanterweise sagen die Jünger dann hinterher in Vers 36 im Haus, fragen seine Jünger, deute uns das Gleichnis vom Unkraut des Ackers. Es ist einfach erschütternd, ja? Weizen war doch zuerst gestreut worden, gesät worden. Aber die Jünger nennen es hinterher Unkraut des Ackers. Weil leider die Entwicklung, das haben wir gestern auch schon gesehen und das müssen wir leider immer wiederholen, wenn Gott dem Menschen etwas in seine Verantwortung gibt, verdirbt er es. Dieses Säen des Weizens, das ist so verdorben worden, dass es hinterher heißt, das Gleichnis vom Unkraut im Acker. Einfach eine traurige Entwicklung und das sehen wir hier auch. Und da sehen wir wieder, Reich der Himmel ist nicht Haus Gottes in dem Sinne, ist nicht Gemeinde oder Versammlung, denn im Haus Gottes, da müssen wir, wenn es böse Dinge gibt, sie von uns hinaustun. Aber hier sagt der Jesus, hier jetzt nicht, aber im Reich, bei dem Säen von dem Unkraut, lasst beides bis zur Ernte. Es wird dieses, ich sag mal, gemischte leider bleiben. Böses und Gutes, Echtes und Unechtes nebeneinander. Jetzt wollen wir uns noch zwei Worte nochmal herausnehmen. Einmal, das ist sehr interessant, die Lampen nahmen in Vers 1 und ausgingen dem Bräutigam entgegen. Hier wird jetzt sehr, sehr deutlich, dass wir, oder noch einmal bestätigt, dass wir einen anderen Charakter haben als im ersten Teil der Rede des Herrn Jesus. Der Jude und auch der jüdische gläubige Überrest in der Zukunft, was wird dem gesagt? Ausgehen dem Bräutigam entgegen? Nee. Ein paar Verse vorher, Vers 40 von Kapitel 24. Dann werden zwei auf dem Feld sein. Einer wird genommen werden und einer gelassen. Zwei Frauen werden am Mühlstollen arbeiten. Eine wird genommen und eine gelassen. Wisst ihr, was das bedeutet? Genommen zum Gericht. Gelassen, um mit dem Herrn zu herrschen. Das ist typisch jüdisch, aber nicht christlich. Und da sehen wir hier den Unterschied. Christentum ist gekennzeichnet durch Ausgehen, durch christliche Freiheit, dem Herrn entgegen. Wir sind nicht mehr von dieser Welt, sagt Johannes 17. Wir sind noch in der Welt, aber nicht von der Welt. Ausgehen. Und dann haben wir ja noch die Anmerkung nicht beachtet. Also ich noch nicht, ihr vielleicht schon. Für Anmerkung 2, zur Begegnung des Bräutigams. Habt ihr euch da schon mal Gedanken zu gemacht? Wer von euch hat den Herrn schon gesehen? Also ich hoffe schon, im Glauben. Wir singen in einem Lied, dort kommt mir kein fremder Gott entgegen. Wir haben ihn schon ein wenig kennenlernen dürfen, oder? In den Umständen unseres Lebens. Das ist übrigens auch ein weiterer Aspekt. Wir sind hier gelassen zum Zeugnis, aber auch um Erfahrungen mit Gott und Erfahrungen mit unserem Herrn zu machen. Aber wie wird das sein, wenn wir ihn zum ersten Mal begegnen? Das ist jetzt meine Ausrichtung. Nach meiner Bekehrung richtet sich alles aus zur Begegnung mit dem Bräutigam. Welch ein wunderbarer Ausdruck. Wir singen das übrigens in einem Lied. Das ist immer schwierig, wenn man ein Lied zitiert, dann wird das meistens hinterher gesungen. Aber können wir auch. Aber ich meine nur, das ist einfach sehr, sehr passend. Da heißt es in 218, Vers 3, Strophe 3, Jesus kommt, ihm zu begegnen und ihn, wie er ist, zu sehen, wird auf ewig unsere Herzen voll Anbetung zu ihm ziehen. Ich habe mir oft Gedanken gemacht über die Begrüßung Gottes. In Hebräer 5 des Hohen Priesters. Nach der Ordnung Melchisedeks. Der Jesus kehrt nach vollbrachtem Werk in den Himmel zurück und wird von Gott begrüßt. Oder wäre ich gerne bei gewesen. Und ich glaube, ich habe auch nichts verpasst. Wir haben ja hier in dieser Strophe ausgedrückt, dass das nicht so eine Sekundenbegegnung sein wird, sondern dann gehen wir ja von der Zeit in die Ewigkeit. Das ist praktisch eine ewige Begegnung. Manche fragen die Kinder ja, das wird doch langweilig, oder? Aber ich sage dann gerne, stell dir den schönsten Moment im Leben vor. Und dann ist es ja hier auf der Erde oft so, ich erinnere mich an unsere Kinder, ein kleiner Exkurs, sage ich mal, da war man irgendwo zu Besuch eingeladen und die Kinder wollten gar nicht so richtig mit, ja. Ah, wir wissen nicht, wie die Leute sind, ob die auch Spielsachen haben, also ich bin jetzt bei kleinen Kindern. Und dann musste man am Tisch auch noch ordentlich sitzen, nichts dreckig machen und so weiter. Und irgendwann war man endlich im Kinderzimmer angekommen und man hat gedacht, boah, die haben Spielzeug. Meine Zeit nochmal. Und dann kommt Papa nochmal, übrigens, wir müssen nach Hause fahren. Und dann war das Geschrei groß. Wir wollten auch so gerne hinbleiben. Und jetzt kommt der Moment Ewigkeit. Könnt ihr mal bleiben? Man wird nie müde, man kriegt nie Hunger. Die Mama sagt nie vorbei, es wird nichts schmutzig, es geht nichts kaputt. Es bleibt alles, im schönsten Moment. Das ist ewig. Also nicht mit Playmobil, sondern dem Bräutigam entgegen. Und dann bleibt die Zeit stehen. Wollen wir das mitmachen? Wir sind auf dem Weg dahin. Und wir sind jetzt hier im ersten Vers. Ist das nicht herrlich, wie Gott, der Herr, mit den Jüngern da steht? Und das in ein paar Federstrichen skizziert. Das Wort Gottes ist genauso aktuell wie vor 2000 Jahren. Jetzt kommen wir zum dritten Vers. Wir hatten ja schon festgehalten, 5 von ihnen klug, 5 töricht. Und im dritten Vers wird uns jetzt gezeigt, was der Unterschied ist. Das müssen wir jetzt sehr gut festhalten, denn es gibt manche, die denken, töricht sind die, die untreu sind, und klug sind die, die treu sind. Aber hier im dritten Vers haben wir jetzt den entscheidenden Unterschied. Die Törichten nahmen ihre Lampen und nahmen kein Öl mit sich. Kein Öl, das ist der Unterschied. Wir könnten also sagen, ein Bekenntnis, Lampe, ohne innere Wirklichkeit. Da wir Öllampen heute wahrscheinlich nur noch als Deko haben, eine Taschenlampe ohne Batterien. Gut, Batterien, da merkt man den Gewichtsunterschied, deswegen wird es wahrscheinlich auffallen. Ein Handy ohne Akku. Funktioniert nicht. Sieht super aus. Man kann äußerlich keinen Unterschied erkennen, aber wenn man auf den An-Knopf drückt, merkt man Fehlanzeige. Das ist das Problem. Kein Öl. Und auch hier rühme ich jetzt wieder das Wort Gottes, weil es absolut einfach ist. Öl in der Bibel. Ein wunderbares Thema. Und geht wieder durch die ganze Bibel. Haben wir Öl? Was bedeutet Öl in der Bibel? Und das möchte ich uns einfach aufs Herz legen, dass wir uns mit diesen Dingen grundsätzlich beschäftigen, damit wir Fundamente unter die Füße bekommen. Und ich nehme jetzt mal eine Stelle raus aus dem Propheten Jesaja, weil die einfach sehr schön ist für die Erklärung. In Jesaja 61, und ich muss vielleicht noch dazu sagen, da ist von der Salbung jetzt gleich die Rede. Und der Israelit kannte Salbung im Alten Testament. Es wurden nämlich viele Dinge, auch Geräte gesalbt. Ich nehme jetzt nur mal Personen heraus. Könige, Propheten, Priester. Und jetzt verbindet der Herr diesen Gedanken in diesen Propheten, Jesaja 61, und sagt, der Geist des Herrn ist auf mir, weil der Herr mich gesalbt hat. Wird übrigens auch im Neuen Testament zitiert, ich glaube in Lukas 4. Aber das ist jetzt nicht so der Schwerpunkt. Öl in der Bibel, ein Bild vom Heiligen Geist. Sacharja 4 könnten wir noch anführen und viele andere Stellen, wo auch das Wort Gottes sich selbst erklärt. Übrigens, König, Priester, Propheten, passt auch wieder sehr schön auf den Herrn Jesus. Er ist König, er ist Priester und er ist Prophet. Wir sehen also, die ganzen Bilder laufen hin auf diese eine Person. Aber hier haben wir jetzt die Jungfrauenöl. Und damit kommen wir jetzt zur zweithöchsten Gabe Gottes an uns Menschen. Die erste Gabe und die höchste aller Gaben ist der Jesus selbst. Sein Werk ist absolut nötig, damit wir Menschen Staub geboren, tot in Sünden und Vergehung, überhaupt eine Chance hätten, errettet zu werden. Aber diejenigen, die sich retten lassen, denen gibt er jetzt Öl, nämlich den Heiligen Geist. Jetzt frage ich euch mal, kleine Abfrage, wer von euch hat den Geist? Ist gut, dass er nicht aufzeigt oder nicht aufzeigt, also aufzeigt oder nicht aufzeigt, das war jetzt nicht meine Intention. Aber jetzt mal ehrlich, hast du den Geist? Warum frage ich das? Nicht eine Sekunde, um dich unsicher zu machen, sondern gerade umgekehrt, um dir absolute Sicherheit zu geben. Und den Geist zu besitzen oder nicht, ist keine Sache meiner Gefühle. Darf ich das nochmal wiederholen? Ist keine Sache meiner Gefühle. Es ist absolut wichtig, dass christliche Wahrheit nicht auf unseren Gefühlen fußt. Das wäre doch absolut schrecklich. Wenn ich, so jetzt, heute habe ich echt ein richtig gutes Gefühl. Und morgen, was dann? Nein. Wie bekomme ich den Heiligen Geist? Ich gehe ganz kurz in den Epheserbrief, Kapitel 1. Da heißt es sehr deutlich, Vers 12, 13 steht das, dass wir gehört haben, das Evangelium unseres Heils. Ich frage dich, hast du das Evangelium gehört? Nämlich, ich bin Sünder, Gott ist heilig und ich brauche Errettung, die der Jesus mir durch sein Werk am Kreuz schenken möchte. Hast du daran geglaubt? Zweiter Punkt. Das heißt, hast du dieses, die Wahrheit über dich, über Gott und das Werk des Herrn Jesus am Kreuz von Golgatha glaubend in Anspruch genommen, indem du mit deinen Sünden zum Herrn Jesus gekommen bist und gesagt hast, oh Gott, sei mir dem Sünder gnädig. Ja, hast du das? Dann stimmt das dritte auch. Dann bist du versiegelt worden mit dem Heiligen Geist. Dritter Punkt in diesem kurzen Abschnitt dort, ich meine Vers 12 und 13. Hast du den Heiligen Geist? Lies Epheser 1, Vers 13. Wenn der Teufel kommt und sagt, ich glaube bei dir, kleiner Moment, da steht's, kannst wieder gehen. So hoffe ich wirklich. Ich meine, es hört sich vielleicht manchmal ein bisschen zu einfach an, aber diese Empfehlung ist absolut wichtig. Auch wenn jemand vielleicht hier ist, der Sorge hat, ich könnte noch einmal verloren gehen, dann schreib dir einen Zettel mit allen Stellen, wo das steht und nimm ihn in deine Hand und sag, nein, das kann nicht sein, hier steht es schwarz auf weiß. Das ist einfach eine großartige Sache. Und ich hoffe, dass wir kluge Jungfrauen sind. Das meint nichts anderes, als das Werk des Herrn Jesus für sich echt in Anspruch genommen haben und dann versiegelt zu sein mit dem Heiligen Geist. Wir könnten jetzt noch einige Zeit dabei verweilen. Der erste Johannesbrief sagt nicht nur, also versiegeln ist ein Punkt, was die Besitzansprüche deutlich macht. 1. Johannes 2, Vers 20 spricht davon, ihr habt die Salbung, das ist der Heilige Geist, von dem Heiligen, das ist der Jesus, und wisst alles. Also jetzt nicht für die Schule. Sondern gemeint ist, wir haben die Fähigkeit, Dinge geistlich bzw. göttlich zu beurteilen. Welch eine wunderbare Sache. Die Gabe des Heiligen Geistes. Dann wird es in 2. Korinther 1 kommen die Dinge sogar in ein, zwei Versen, 21, 22, direkt zusammen. Unterpfand. Angeld. Der Heilige Geist ist die Sicherheit, dass wir noch etwas anderes in der Zukunft empfangen. Das ist eine wunderbare Gabe. Aber der Heilige Geist rückt sich nie in den Vordergrund. Und deswegen besingen wir ihn nicht oder beten wir ihn nicht an. Er ist ja Besitztum in uns und er bleibt bei uns in Ewigkeit. Warum? Weil er sozusagen der Kontaktpunkt in uns ist zum Herrn Jesus. Er wird kommen, sagt Johannes 16, und wird mich verherrlichen, nämlich den Herrn Jesus. Das war jetzt oder ist jetzt sehr, sehr wichtig, weil das die Kernaussage ist für die, die Öl haben und die, die kein Öl haben. Und wir haben leider heute viele, um es mit einem Vers nochmal zu untermauern, die eine Form der Gottseligkeit haben, 2. Timotheus 3, Vers 5, Bekenntnis, Lampe, deren Kraft, Öl, Heiliger Geist, aber verleugnen. Das ist ein Drama. Jetzt beschreibt der fünfte Vers eine Periode, die wir auch wieder heilsgeschichtlich oder zeitlich historisch jetzt einordnen können, rückblickend, die wir aber auch wieder auf uns heute anwenden wollen. Der Bräutigam kam nicht, blieb aus. Und wir sehen sehr schnell, rückblickend in der Kirchengeschichte, wenn wir so wollen, kein so schöner Ausdruck, aber wird oft benutzt, dass das Kommen des Herrn Jesus für die Gläubigen völlig verloren gegangen ist. Das Bewusstsein darüber. Wenn man Lieder sich anschaut aus den verschiedenen Jahrhunderten, ist das nicht dabei. Aber nochmal, wir wollen das jetzt nicht nur, können wir jetzt so zeitlich historisch da einrichten, betrifft uns ja nicht, ist schon lange vorbei. Ich habe große Sorge für mich persönlich. Deswegen spricht mich das an. Dass das, was jetzt in Vers 5 steht, auch mich angeht. Sie wurden alle schläfrig und schliefen ein. Wer wartet gerne? Die Kinder würden ja noch sagen, ich nicht. Wir Erwachsenen, wir sind ja so ein bisschen schlauer, ja. Aber wenn wir mal ehrlich sind, nicht so einfach, oder? Und die Werbung, die spielt ja auch. Ich gab ja irgendwann eine Werbung, ich will meinen Magnum jetzt. Ja, das ist ja typisch, ja. Aber so ist das manchmal nicht. Und deswegen wollen wir das sehr auf unsere Herzen legen. Wir warten auf den Herrn, ich hoffe mehr, als vielleicht wir vor einiger Zeit das getan haben, hoffentlich. Aber je länger eine Sache dauert, umso größer ist die Gefahr, erstens schläfrig zu werden und zweitens einzuschlafen. Das sind zwei nahe beieinander liegende Dinge, aber doch zu unterscheiden. Denn zuerst erkaltet unsere Zuneigung und dann schwindet sie. Und deswegen müssen wir gerade das Erste vermeiden, schläfrig zu werden. Und jemand, der schläft, ist von einem Toten fast nicht zu unterscheiden. Wir haben das oft erlebt, als die Kinder noch ganz klein waren und dann auf einmal viel länger geschlafen, als man vermutet hat, dass man reingegangen ist und man hat fast keinen Unterschied mehr, bewegte sich gar nichts. Schläfrig werden. Es ist gefährlich. Also auch beim Autofahren. Aber es geht jetzt hier um geistliche Schläfrigkeit. Wie ist dein Herz, deine Zuneigung zum Herrn Jesus? Ist sie frisch? Der Jesus möchte das heute Abend noch einmal anfachen. Dem Bräutigam entgegen. Und zwar wach. Warum ist es zeithistorisch so oder warum sagt man es? Weil jetzt nämlich im 6. Vers ein Zeitpunkt genannt wird, nämlich Mitternacht. Es gab vor mittlerweile fast 200 Jahren eine wunderbare Erweckung. Und gerade der Punkt, dass der Jesus zur Entrückung der Gläubigen kommt, war ein zentraler Punkt in dieser damaligen Zeit, wo diese Erweckung stattgefunden hat, wo Tausende zum Glauben gekommen sind, wo es wirklich eine unfassbare große Entwicklung, man kann eigentlich sagen, weltweit gegeben hat. Wir haben uns gestern Abend kurz darüber unterhalten. Spurgeon, meine ich, wäre es gewesen, der in London zweimal pro Tag gepredigt hat, morgens und nachmittags jeweils 7000 Leute. Es war eine echte Erweckung von Gott bewirkt. Und gerade mit diesem zentralen Punkt der Entrückung für die Gläubigen. Das steht jetzt hier nämlich auch. Siehe, der Bräutigam. Und es steht nicht, ich meine, es gibt Übersetzungen, die schreiben, siehe, der Bräutigam kommt. Aber der Schwerpunkt soll gar nicht auf dem Kommen des Bräutigams liegen, sondern der Bräutigam. Das haben wir auch gesungen. Es ist nicht so sehr der Akt, dass er kommt, gemeint oder im Fokus, sondern wer er ist. Kennzeichnet das mein Leben? Mit wem ich verbunden sein darf? Das ist ja reine Gnade. Und das soll eine wirkliche Erweckung auch in meinem Herzen hervorrufen. Also es kam diesen lauten Ruf nochmal. Historisch gesehen können wir sagen, dass das zurückliegt jetzt. Aber wir wollen es wieder auf unsere Herzen anwenden, weil ich habe, auch wenn man so Fragen bekommt, dann wird oft gesagt, der Christ muss doch noch durch die Drangsalzeit. Und das ist eine ganz schlimme Nachricht, weil dann erwarte ich den Herrn ja nicht mehr, sondern habe ich sogar Angst vor der Erwartung, weil wenn er kommt, muss ich ja dann mit ihm durch die Drangsalzeit. Aber das ist, kann das jetzt nicht weiter verfolgen, sehr deutlich aus dem Wort Gottes zu entnehmen, dass das nicht der Fall ist, sondern die Erwartung des Christen ist, der Herr kommt. Geht aus, ihm entgegen. Jetzt müssen diese Jungfrauen, 10, nochmal ausgehen. Erste Mal sind sie auch ausgegangen aus der Welt, aber dann sind sie sozusagen wieder irgendwo hineingegangen. Wir müssen uns das also rein bildlich jetzt so vorstellen. Die haben am Straßenrand gewartet, kam niemand, also sind sie irgendwo in die Häuser wieder reingegangen. Und hier ist jetzt natürlich in der Anwendung gemeint, aus dem kirchlichen System, aus den Dingen, die sich in der Zwischenzeit aufgebaut haben. Und das war wirklich vor fast 200 Jahren der Fall, dass die diese Systeme verlassen haben. Jetzt könnte man ja denken, warte mal, aber doch nur die 5, oder? Ja, wir sehen leider, dass der Teufel, wenn es eine Erweckung im positiven Sinne gibt, auch immer tätig wird. Und es ist leider der Fall, ich möchte jetzt nicht die ganzen Sekten und das alles nennen, aber es gibt gerade in dieser Zeit auch eine unfassbare Entwicklung von bösen Lehren, mit denen wir bis heute zu tun haben. Ich nehme nur mal eine Zeugen Jehovas. Ist eine Entwicklung, die einfach schrecklich ist. Jetzt haben wir wieder diese Situation, dass Gott oder der Jesus jetzt hier im Bilde ja von den gleichen Frauen, Jungfrauen spricht, obwohl wir rückblickend jetzt wissen, eine Riesenzeit ist dazwischen. Und deswegen müssen wir wieder die Linie vor Augen haben. Bekenner ohne Leben und kluge Jungfrauen, Echtheit in ihrem Leben durch die Bekehrung und den Empfang von Öl. Diese Linie bleibt gleich. Und je nachdem, wie ich mich entschieden habe, ist es sozusagen auch am Ende das Ergebnis. Denn wir können natürlich jetzt nicht daraus schließen, dass in Vers 8 steht, die Törichten sprachen, gib uns Öl, dass jetzt, wenn jemand zu uns kommt und sagt, wie muss man sich eigentlich bekehren, kann ich dir nicht sagen, ich bin zwar bekehrt, aber geh mal woanders hin, steht ja hier. Das wäre eine völlige Fehldeutung dieses Gleichnisses. Sondern hier geht es um die, die ein Bekenntnis haben und keine Echtheit, sich sozusagen entschieden haben und jetzt auf einmal irgendwie auf anderem Wege doch irgendwie dahin kommen wollen. Also noch einmal, bleiben wir bei der Linie, damit wir nicht zu Fehldeutung kommen. Gott in seiner Gnade kann heute noch schenken, dass sich Menschen bekehren. Wunderbar. Aber diese Linie ist Bekenntnis echt oder unecht. Jetzt gibt es ein weiteres Problem. Sie sagen ja, unsere Lampen erlöschen. Haben sie doch gebrannt, oder?
Ja, insofern, dass der Docht ja auch eine gewisse Zeit glühen kann.
Es ist vergleichbar mit Kapitel 13, schlagen wir mal gerade auf in Vers 20. Da geht es um den vierfachen Acker und der Sämann sät. Und da heißt es in Vers 20, da wird was auf das Steinige gesät. Und dieser ist es, der das Wort hört und es sogleich mit Freuden aufnimmt. Er hat aber keine Wurzel in sich, sondern ist nur für eine Zeit. Und dann ist es wieder weg. Das ist hier so ähnlich, der Gedanke. Es gibt ein Auflackern sozusagen. Man denkt, es wäre Leben da, Echtheit, aber dann erlischt es wieder. Also es geht hier nicht darum, dass diejenigen doch ein bisschen Öl hatten. Oder wie manche dann sagen, ja, die hatten ja das in Gefäßen. Die Lampe war schon noch voll. Nein, kein Öl. Punkt. Die Klugen aber antworteten, keineswegs, damit es nicht etwa für uns und euch nicht ausreiche. Jetzt müssen wir wieder auf das Gleichnis achten. Der Heilige Geist ist natürlich nicht limitiert, dass wir jetzt Sorge haben müssen, hoffentlich bekehren sich nicht mehr so viele, sonst reicht es nicht aus. Falsch. Sondern es ist die stringente Linie des Gleichnisses. Jemand hat Öl für sich selbst und er kann es nicht anderen mitteilen. Das ist gemeint. Nicht kann ein Bruder seinen Bruder erlösen. Das geht nicht. Aber eben in der Form dieses Gleichnisses ausgedrückt. Dann heißt es, kauft für euch selbst. Ich dachte, wird umsonst gerechtfertigt. Steht das nicht? Warum müssen wir jetzt kaufen? Ich finde das wunderbar. Jesaja 55 hilft uns da weiter. Kauft ohne Kaufpreis. Übrigens, hier in der Nähe ist ein Lidl. Da gibt's heute umsonst, müsst ihr gleich mal hin, ja? Ich weiß nicht, vielleicht schon alles weg. Aber ihr müsst hin. Das ist eben das Problem. Also ihr müsst zum Kaufhaus und ihr müsst an die Kasse gehen und sagen, hier, das gibt's heute umsonst, oder? Ja, dann könntest du es mitnehmen. Alle, die nicht hingehen, die kriegen das nicht. Und das ist gemein. Es geht also nicht darum, dass wir etwas bezahlen müssen, sondern wir müssen hingehen und sagen, ich will das. Also ich möchte das, sagen wir ja. Das ist gemeint. So ähnlich wie man auch manchmal eine Firma für 1 Euro kaufen kann. Also musst du dann genau hingucken, ob das Sinn macht, die zu kaufen. Aber es ist eben nur ein symbolischer Preis, weil ein Vertrag zustande kommt. Und das möchte der Herr auch. Er verteilt sozusagen, wenn ich das einmal bildlich sagen darf, nicht das Öl mit der Gießkanne, sondern wir müssen aktiv sagen, Herr Jesus, ich will dein Werk für mich in Anspruch nehmen. Das ist hier die Bedeutung, kauft für euch selbst. Diese Jungfrauen, diese 5 Törichten, haben 2 Probleme. Sie kommen zu spät und sie wenden sich an die falsche Adresse. Und noch einmal, heute kann jeder noch zum Herrn Jesus kommen mit seinen Sünden. Hier geht es aber um diejenigen, die diese Entscheidung schon getroffen haben. Und da gibt es irgendwann ein zu spät. Und dieses zu spät kann 3 passieren. Beim Kommen des Herrn natürlich. Das sehen wir jetzt gleich hier. Durch den Tod, wenn jemand heute stirbt und sich nicht versöhnt hat mit Gott, ist er verloren. Und leider drittens auch zu Lebzeiten. Dann ist sozusagen die persönliche Gnadenzeit abgelaufen. Das können wir von außen übrigens nicht beurteilen. Aber ich nehme nur mal den Pharao, wo Gott sein Herz verhärtet hat. Das kann auch passieren. Aber noch einmal, nicht wir können das beurteilen. Also bei unserem Nachbarn fange ich gar nicht mehr an, da ist schon, das dürfen wir nie sagen. Es kann sein, dass es so ist, aber das beurteilt Gott. Als sie aber hingingen, um zu kaufen, und da wollen wir jetzt uns ein bisschen mit beschäftigen, kam der Bräutigam. Es kommt also jetzt der Punkt, er kommt. Und ich darf nochmal wiederholen, es geht jetzt nicht darum, wir können jetzt wissen, das muss die Entrückung sein, aber das ist hier auch wieder nicht Schwerpunkt, weil es noch nicht von dem Herrn dargelegt ist, sondern einfach nur das Kommen des Herrn. Und jetzt habe ich mir, ich darf mal sagen, dick unterstrichen, die bereit waren. Das ist ja das Thema gewesen, bereit für den Bräutigam. Und die Bereitschaft war nochmal wodurch gekennzeichnet? Ich glaube, Treue. Eine schreckliche Lehre. Wer würde das Ziel erreichen, wenn es auf meine Treue ankäme? Weil das sagen manche auch, die sagen, die Treuen werden entrückt und die anderen, die müssen aber noch durch die Drangsalzeit. So ist mein Herr nicht. Das Bereitsein ist entscheidend durch Öl. Der Herr kennt, die sein sind. Hier haben wir natürlich den Gesichtspunkt der Verantwortlichkeit. Und der Herr Jesus möchte uns natürlich gerne nicht nur rein, ich darf mal sagen, bekehrt finden und dann alles andere ist egal, sondern hier liegt der Schwerpunkt natürlich, dass diese innere Wirklichkeit, sein Eigentum zu sein, auch eine äußere Wirklichkeit hat, bereit zu sein für den Bräutigam. Und dann heißt es, gingen mit ihm ein zur Hochzeit. Ist das nicht ein wunderbarer Ausdruck? Mit ihm. Dann sind wir zusammen. Und wir haben eben in dem Lied gesehen, nie mehr wird es dann eine Veränderung geben. Das ist einfach ein wunderbarer Aspekt. Ich nehme mal zwei Verse, die mich einfach beglücken in dieser Verbindung. 1. Thessalonicher 5 sagt, ach, das habe ich noch ganz vergessen. Gut, dass ich noch auf den 1. Thessalonicher Brief komme. In Kapitel 4 müssen wir noch ganz kurz vorher aufschlagen, benutzt der Apostel Paulus genau die gleichen Worte wie hier dem Herrn entgegen. In unserem Gleichnis ist es mehr dieser verantwortliche Aspekt, aber in 1. Thessalonicher 4 heißt es in Vers 17, dass wir entrückt werden, in Wolken, dem Herrn entgegen in die Luft. Gleiche Wortwahl. Das ist ja kein Zufall, dass Gott das so benutzt. Aber jetzt Kapitel 5, Vers 10. Der für uns gestorben ist, damit wir, sei es, dass wir wachen oder schlafen, zusammen mit ihm leben. Die Entscheidung ist mit ihm. Ich werde manchmal gefragt, wo das Haus des Vaters ist. Und wisst ihr, was ich dann gerne antworte? Ist mir egal. Ich möchte euch erklären, warum ich das so sage. Weil ist doch egal, ob es außer der Welt ist oder also außer dem Weltall oder innerhalb oder oben oder unten. Bei Christus, das ist entscheidend. Das für dich auch so? Wir zerbrechen uns manchmal den Kopf über, wie wird es sein, wie kommen wir dahin, dauert das eigentlich lange und so weiter. Könnt ihr euch bitte für interessieren, vielleicht bin ich einfach zu einfach. Aber ich will beim Herrn sein. Das ist das Entscheidende. Und dann wird es völlig nebensächlich sein, ob das außer der Welt oder im Weltall oder im siebten was weiß ich wo ist. Beim Herrn, mit ihm zusammen. Und jetzt noch eine Stelle aus der Offenbarung, Kapitel 3, da sagt, passt sehr gut zu unserem Thema, weil Mitternachtsruf, Philadelphia, Sendschreiben, Was sagt der Herr da? Dass er uns zu einer Säule, Vers 12, in dem Tempel meines Gottes machen wird und er wird nie mehr hinausgehen. Wir müssen nie mehr wieder weggehen. Dann werden wir alle Zeit bei dem Herrn sein. Bereit waren zur Begegnung mit dem Bräutigam. Welch ein wunderbarer Ausdruck hier. Und dann kommt doch etwas Ernstes. Die Tür wurde verschlossen. Noch einmal, wir können jetzt nicht Entrückung und das alles jetzt versuchen, hier reinzupressen, sondern gemeint ist einfach, es gibt eine Entscheidung und die ist dann unumkehrbar und dadurch wird das hier ausgedrückt, die Tür war verschlossen. Wir sind noch im Bild der Hochzeit, da waren die, die Öl hatten, die haben den Herrn mit den Lampen begleitet und sind zur Hochzeit gegangen und dann wurde zugemacht. Das ist das Bild. Aber natürlich mit einem sehr großen Ernst für die, die jetzt zu spät kommen. So ähnlich wie in der Arche, wo Gott die Tür zuschloss. Da natürlich auch besonders zum Schutz, aber das ist das Bild. Und dann kommen auch noch die übrigen Jungfrauen. Interessant, dass jetzt nicht mehr Törichte steht, sondern man hat fast den Eindruck, der Rest. Es ist jetzt eine undefinierte Masse. Der Herr kennt, die sein sind, aber jetzt sagt er, ich kenne euch nicht. Wie herrlich diese Sicherheit, wenn wir wissen, dass wenn der Jesus sagt, ich kenne euch, dass das ein ewiges, unumkehrbares Kennen ist. Und genauso ist das leider auch im Negativen. In Matthäus 7 sagen sie auch, Herr, Herr, und da sagt der Jesus noch hinzu, ich habe euch niemals gekannt. Es kann nämlich nicht anders sein. Wenn der Herr jemanden kennt, kennt er ihn ewig. Aber hier sind welche, und wir möchten das nochmal mit Ernst auf heute, auf unsere Seelen legen, in der Hoffnung, dass niemand hier ist, den dieses Urteil nicht trifft. Ich kenne dich nicht. Ich habe keine Beziehung zu dir. Du bist draußen. Welch ein schreckliches Wort. Sie sind übrigens die einzigen in diesem Gleichnis, die Herr, Herr sagen. Auch das ist ja wieder schwierig. Aber Matthäus 7 hilft uns da nochmal weiter. 21 bis 23 müsste dann erst die Verse sein, wo das auch welche sagen und der Jesus sagt, ich kenne euch nicht. Also das reine Ausdrücken einer Bezeichnung zeigt noch keine innere Wirklichkeit. Leider ist es in unserem Leben manchmal auch so, dass ich sage, Mama, du bist die Beste und kurze Zeit später mache ich was ganz anderes. Also meinen Worten keine Wirklichkeit verleihe. Damit kommen wir noch zum letzten Vers und dann sind wir mit diesem Gleichnis zu Ende. Ich finde das jetzt sehr, sehr groß, dass dieses Gleichnis nicht endet damit, also bekehrt euch. Das wäre ja jetzt auch eine logische Konsequenz, damit keiner verloren geht oder niemand sich falsch entscheidet. Aber er sagt jetzt, und dieses wacht also, denn ihr wisst weder den Tag noch die Stunde, passt jetzt wieder auf alle Zuhörer, auf die fünf Törichten und auf die fünf Klugen in dem Sinne. Wir haben gesagt, es gibt einen Moment, wo diese Entscheidung nicht mehr umkehrbar ist, aber dieses Wachen ist natürlich ein Aufruf, auch für jemanden, der bisher nur ein Bekenntnis hat, sich echt für den Herrn Jesus zu entscheiden. Aber dieses Wacht also ist auch ein Ruf an uns, bereit für den Bräutigam zu sein. Und jeder, sagt 1. Johannes 1, 3, Vers 2, so, oder vielleicht auch Vers 3, der diese Hoffnung zu ihm hat, reinigt sich selbst, gleich wie er rein ist. Ist das eine Ermahnung? Nein. Es ist eine Feststellung. Wenn wir diese Hoffnung haben, dann kann es nicht anders sein, als dass wir uns reinigen, um bereit zu sein für den Bräutigam. Ja, wollen wir das einfach mitnehmen? Wir wissen nicht den Tag noch die Stunde. Ist übrigens auch ein Schlusspunkt für jede Überlegung, wann er herkommen könnte. Wenn wir diesen Vers haben, brauchen wir gar nicht mehr rechnen. Jeder, der irgendwie mal angefangen hat, ob 89 oder 48 oder was es auch alles gab, alles unwichtig. Wir warten auf den Herrn. Ich hoffe, mehr denn je. Und schlafen hoffentlich nicht ein. Ich möchte mir das zuerst sagen. Und diesen Ruf, siehe der Bräutigam, auf diese Begegnung mit ihm vorbereitet sein. Der Jesus möchte uns dabei helfen und schenken, dass wir ihn bald von Angesicht zu Angesicht sehen.